Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Pflegefamilien Deutschland. Wie unsere Hörerinnen wahrscheinlich alle wissen, wurde im letzten Jahr das Gesetz zur Stärkung von Kinder und Jugendlichen oder auch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz verabschiedet. Und was uns als Praktiker auch besonders freut oder als Menschen, die sich intensiv einsetzen für das Pflegekinderwesen, darin wurde auch die Beteiligung von Pflegekindern nochmals ausdrücklich gestärkt und die öffentlichen und die freien Träger sind aufgerufen, ihre Konzepte und Handlungsweisen anzupassen. Und dies betrifft eben auch die Beteiligung im Hilfeplanverfahren. Ich kann mich erinnern, dass ich selber vor vielen Jahren Menschen geschult habe in der betroffenen Beteiligung im Hilfeplanverfahren. Also durchaus ist mir dieses Thema auch vertraut. Heute wollen wir sprechen mit Philipp Miet. Herzlich willkommen, Herr Miet.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, ich darf Sie ein bisschen vorstellen. Sie sind Diplom-Sozialpädagoge und haben an der FH Köln studiert und haben dann nach einigen Jahren der Praxiserfahrung den weiterbildenden Master in Children Rights abgeschlossen. Und heute ist dieser Masterstudiengang auch ein Master an der FH Potsdam mit dem Titel Childhood Studies und Children Rights. Und dort arbeiten Sie von Beginn an, das war 2008, als Dozent und sind dort heute noch tätig. Und Sie haben viele Jahre in diversen Tätigkeitsfeldern und Projekten mit dem Thema Kinderrechte gearbeitet und sich dafür stark gemacht. Unter anderem auch bei dem Projekt Wir mischen mit vom Kompetenzzentrum Pflegekinder. Und daraus ist eine Dokumentation entstanden und ein Praxisleitfaden mit dem gleichnamigen Titel. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Und so ist der Titel entstanden für die heutige Episode Pflegekinder beim Hilfeplan beteiligen. Ja, steigen wir doch ein. Ich habe so eine bewährte Eingangsfrage, nämlich, wie sind Sie denn überhaupt zu dem Thema Sozialpädagogik und dann speziell zu dem Thema Kinderrechte gekommen und was fasziniert Sie vielleicht auch besonders daran?
Gute Frage. Ich glaube, mein Thema war von Anfang an immer Kinderrechte. Also Sozialpädagogik war eher ein Mittel zum Zweck, um da hinzukommen. Und ich habe mich als Kind, glaube ich, schon sehr oft gefragt, also oder ich habe mir Fragen gestellt um das Erwachsenen-Kind-Verhältnis. Das hat mich irgendwie immer beschäftigt, auch weil ich viel gereist bin als Kind und umgezogen bin von England nach Deutschland und auch die Erziehungsstile völlig andere waren, die Schulen total anders mit Kindern und Jugendlichen umgegangen sind. Und ich glaube, ich habe meine Abschlussarbeit im Gymnasium habe ich zum Thema freie Schulen und Summerhill geschrieben. Mhm. Und unterschiedliche Schulstile, und das hat sich dann immer so weiterentwickelt. Und letztendlich habe ich Professor Manfred Liebel kennengelernt, der ja ganz viel geschrieben hat, schon seit den 70ern zu dem Thema. Und nach dem Studium, also quasi das Studium, was er aufgebaut hat, dieses Kinderrechte-Studium, bin ich dann in die Jugendhilfe und habe dann 10 Jahre lang als Kinderrechtsbeauftragte gearbeitet. Mhm. Das hat mir so einen tiefen Einblick in die Praxis gegeben. Und interessanterweise, also für mich interessant war, dass die Stelle so zweigeteilt war. Ich hatte die Hälfte als Kinderrechtsbeauftragte und die andere Hälfte als Fachkraft. Mhm. Deshalb hatte ich so trotzdem Empathie für die ganzen Probleme, die die Fachkräfte haben, und habe die Interessen der Kinder gesehen und habe die versucht, irgendwie so zusammenzubringen.
Mhm. Ja, total spannend. Und gibt es was Sie bis heute fasziniert oder was Sie da bis heute stark bewegt in dem Kontext?
Ja, jeden Tag eigentlich. Also immer, wenn ich so die Sichtweisen der Kinder und Jugendlichen höre, da muss ich dran denken, auch wie ich vielleicht früher Sachen gesehen habe und gedacht habe und welche Perspektiven ich hatte. Und es ist auch eine schöne Erinnerung, wie fest man in seine Ansichten geworden ist als Erwachsene und dass man vielleicht das auch alles ganz anders sehen könnte. Und also ich lasse mich gerne inspirieren von jungen Menschen, weil sie auch so flexiblere Gedankenswege haben, würde ich mal sagen.
Ja, spannend. Ja, genau. Und dieses Spannungsfeld, was Sie beschrieben haben, quasi zwischen den Fachkräften und den Jugendlichen oder den Kindern, das haben wir ja in Pflegefamilien besonders, weil wir ja da mit einem privaten Raum im Rahmen der Erziehungshilfe zu tun haben. Und da trifft natürlich sozusagen die Interessen der Kinder und Jugendliche als Pflegekind auf das System Familie. Und wahrscheinlich kommen wir da auch noch drauf zu sprechen im weiteren Verlauf. Genau, ich darf vielleicht einsteigen mit einem Zitat mit Ihrer Kollegin Andrea Dittmann, mit der ich auch die letzte Folge veröffentlicht habe zum Thema Gewinnung von Pflegefamilien. Und sie schreibt in der Broschüre, die das Kompetenzzentrum Pflegekinder herausgebracht hat, Folgendes. Für einen spürbaren Ausbau der Partizipation von Jugendlichen in der Pflegekinderhilfe, jetzt mal in echt, braucht es eine selbstkritische Auseinandersetzung der Fachkräfte und ihrer Organisationen mit den Schranken im eigenen Kopf, dem Willen, daraus Konsequenzen zu ziehen und den Mut, sich endlich auf den Weg zu machen. Zitat Ende. Da können wir ja gleich anknüpfen sozusagen an das, was Sie eingangs gesagt haben. Wie erleben Sie das aktuell?
Ich glaube, ich bin gar nicht qualifiziert, da so eine allgemeine Antwort zu geben, weil ich, also wahrscheinlich erleben das die Jugendlichen alle anders. Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext sie gerade sind, mit welchen Menschen sie zu tun haben, welche Einstellung auch und Haltung der Fachkräfte da gerade irgendwie wegweisend sind in ihren jeweiligen Situationen. Und was ich aber festgestellt habe, ist, dass das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz jetzt immerhin im Gespräch ist. Also so zumindest einzelne Erneuerungen daraus und dass das schon so langsam auf den Weg kommt. Und die Frage ist natürlich, wann wird was umgesetzt und welche Veränderungen da tatsächlich auf Kinder und Jugendlichen auswirken. Und ich glaube, das ist noch ein langer Weg. Also ich glaube, das hat man auch beim Bundeskinderschutzgesetz gesehen 2012, als die Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren, der erstmal verbindlich festgelegt wurden. Das hat Jahre gedauert, bis die Einrichtung da tatsächlich sinnvolle und nachhaltige und erreichbare Beschwerdeverfahren aufbauen konnten und das nicht nur auf Papier hatten. Also sehr viele Träge waren da sehr schnell, da irgendwelche Konzepte auf Papier zu entwickeln. Und ob das jetzt tatsächlich eine Auswirkung aufs Leben der Kinder und Jugendlichen hatte, ist eine ganz andere Frage. Und das dauert halt.
Es dauert halt, genau. Also das heißt, Sie sind geduldig geworden im Laufe der Zeit. Würden Sie das so beschreiben?
Naja, geduldig nicht unbedingt. Also im Wahrnehmen muss man geduldig sein, aber man kann natürlich Forderungen stellen. Und das ist ja auch einer der Ziele, den ich als Kinderrechtsbeauftragter hatte und immer noch habe. Und wenn ich jetzt freiberuflich mit Kinderrechten unterwegs bin, dann stellen wir oft am Ende von Projekten Forderungen auf und versuchen da Erwachsene, bei Erwachsenen die Aufmerksamkeit irgendwo hinzulenken. Dass dann auch was sich verändert im konkreten Leben der Kinder und Jugendlichen.
Ja, wir hatten jetzt gerade ein Seminar angeboten für Pflegekinder und Pflegeeltern, um genau auch das zum Thema zu machen, nämlich Kinderrechte. Und wir haben ganze 3 Anmeldungen bekommen. Oh. Das war echt ernüchternd.
Echt?
Also genau. Und vorher hatten wir einen Workshop gemacht, auch zu dem Thema Beteiligung und zwar mit Pflegekindern. Und da haben die ziemlich konkret auch sagen können, was ihnen wichtig ist. Also und das waren alles niedrigschwellige Aspekte, aber sozusagen dann den Change hinzukriegen oder die Erweiterung hinzukriegen auch zu den Pflegefamilien, das scheint doch nochmal eine Hürde zu sein. Mhm. Und wir haben uns lange den Kopf zerbrochen, wie wir das jetzt machen können, und wir haben auch entschieden, wir bleiben geduldig oder wir bleiben ausdauernd sozusagen und bieten das nächstes Jahr nochmal an und sprechen auch Eltern nochmal gezielter an, um dann eben diesen Workshop machen zu können, weil wir glauben, dass eben gerade in diesem Dialog zwischen den Pflegeeltern und den Pflegekindern zu diesem Thema eine große Möglichkeit besteht, das Thema mehr nach vorne zu bringen.
Mhm. Das ist interessant, weil ich erlebe das auch total unterschiedlich, wie dieser Begriff Kinderrechte oder Partizipation, wie diese Begriffe angenommen werden. Und es kommt, glaube ich, auch ein bisschen auf die Formulierung an und in welchem Kontext diese eingebettet ist. Und ich habe oft Fachkräfte, die zu mir kommen in einen Workshop, sagen wir mal zum Thema Beteiligung, und die kommen erstmal so mit verschränkten Armen rein und sagen, was soll ich eigentlich hier? Die Kinder, die haben doch sowieso viel zu viele Rechte, und wo bleiben eigentlich meine Rechte als Eltern oder als Fachkraft oder als Erwachsene? Und dann muss ich erstmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, dass das gar nicht ein Widerspruch ist, dass natürlich Sie auch als Fachkraft oder als Elternteil oder als Erwachsene auch Rechte haben. Mhm. Und dann gehen wir erstmal so ein interessantes Gespräch rein über das Verständnis von Beteiligung und von Kinderrechten. Und da kommt meistens Produktives raus, und meistens kommen sie dann am Ende des Workshops zu mir und bedanken sich, dass sie so viele neue Einblicke bekommen haben und dass sie das vielleicht jetzt ganz anders sehen.
Ja, ein ganz spannender Punkt, finde ich, weil dadurch ja deutlich wird, dass es auch ein innerlicher Prozess ist, der Auseinandersetzung und auch der Selbstauseinandersetzung letztendlich. Genau. Wenn wir einen Schritt weitergehen, welche gesetzlichen Grundlagen würden Sie nennen in dem Kontext, um nochmal deutlich zu machen, wie auch jetzt rechtlich abgesichert das ist im Grunde? Einmal die Partizipation, aber auch konkret die Beteiligung im Hilfeplanverfahren. Und dann ist es ja so, wenn man guckt, wo gibt es Kinderrechtsbeauftragte bei Landesregierung? Ich glaube, Hessen ist im Moment das einzige Land, die eine Kinderrechtsbeauftragte haben. Die anderen Länder haben das
nicht.
Gibt noch ein paar mehr, okay, ja, spannend, dann tut sich da was. Und im Grundgesetz steht es ja auch noch nicht, wenn ich richtig informiert bin, gell?
Ja, das war eine Schlammschlacht, dass der ganze Prozess, wie und ob das ins Grundgesetz reinkommt, und dann ging es ganz viel um die Formulierung und das Verständnis von Kinderrechten, und da war die Frage natürlich, ob Kinderrechten den Elternrechten unterlegen sind oder irgendwie so eingebaut werden in den Elternrechten, und mit welchen Formulierungen das passieren könnte, mit welchen Formulierungen das nicht passieren könnte, an welchen Stellen das ins Grundgesetz reinkommt, und da wurde kein Kompromiss erzielt. Und ich bin auch ganz froh, weil der Referentenentwurf, der war nicht besonders progressiv, sage ich mal. Und ich hoffe, dass das demnächst oder in dieser Legislaturperiode vielleicht doch auf andere Weise diskutiert wird und dann letztendlich reinfließt.
Genau. Wenn Sie nochmal die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen nennen könnten in dem Zusammenhang. Ich glaube, das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig. Dann können die auch einfach nochmal nachlesen. Und ich könnte das auch mit in die Shownotes schreiben.
Also ich habe tatsächlich mal irgendwann mir viel Mühe gemacht und alle Beteiligungsrechten, die irgendwie auf Deutschland und letztendlich auf Berlin hier auswirken, habe ich die mal auf meine Webseite runtergeschrieben und es waren Hunderte. Was jetzt konkret die Pflegekinderhilfe betrifft, da sind einige Erneuerungen mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz reingeflossen, insbesondere in Paragraph 37b. Da geht es um die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege. Und da gibt es die zwei Neuerungen, dass in einem Pflegeverhältnis es Konzepte geben muss zur Sicherung der Rechte des Kindes oder des Jugendlichen und zum Schutz vor Gewalt, dass diese angewandt werden. Und es gibt jetzt das, was seit 2012 für die Jugendhilfe, also für Heime und andere Wohnformen eigentlich schon lange gang und gäbe war, die Möglichkeiten der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten. Und da müssen sich die, also muss sich die gesamte Pflegekinderhilfe eigentlich Gedanken machen jetzt, wie diese Beschwerdeverfahren aussehen könnten, so dass sie dann tatsächlich den Kindern und Jugendlichen auch was bringen und dass sie auch das Gefühl haben, ernst genommen zu werden.
Genau, unsere Pflegekinder, also es waren nicht alle dabei natürlich bei dem Workshop, den ich benannt habe, die haben von einer App gesprochen, also etwas, was nah ist an dem Medium Smartphone und wo sie quasi sich einmal untereinander vernetzen könnten und einmal auch direkt einen Ansprechpartner hätten, einen neutralen. Und da sind wir auch gerade dabei zu schauen, wie wir das umsetzen können. Wir haben schon eine App und die könnte man da zumindest in einem Ausschnitt auch wahrscheinlich dafür nutzen.
Ja, das wäre super. Die müsste natürlich also allgemein zur Verfügung gestellt werden und von neutralen Anbietern irgendwie dann die Beschwerde weiter verfolgen. Das ist natürlich immer ganz wichtig, dass sie nicht in diesem Anbieterverfahren irgendwie so verflochten sind. Und das, die Idee mit den mit der Vernetzung finde ich auch ganz toll. Das war nämlich immer ein Ergebnis der Projekte, die ich mit Kindern und Jugendlichen in Familienpflege durchgeführt habe. Also war das eigentlich immer eine der Forderungen, war, dass sie mehr zusammenkommen. Und da gibt es tatsächlich auch seit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz von 2021 einen eigenen Artikel dazu, die 4a. Und die heißt selbstorganisierte Zusammenschlüsse zur Selbstvertretung. Also da geht es um die Unterstützung, Begleitung und Förderung von Selbsthilfegruppen.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, das sehen wir ja auch in der Care-Lieber-Bewegung, was sich da getan hat im Kontext von Selbsthilfe. Das finde ich ganz großartig und da gibt es ja auch Projekte, die das versuchen zu erforschen. Also von daher können wir, glaube ich, sagen, da tut sich auch wirklich was. Also da haben wir schon Schritte, glaube ich, sind wir Schritte gegangen und auch die Betroffenen sind Schritte gegangen. Ja, ja, genau.
Es gibt noch, soll ich noch zwei Gesetze, weil Sie gerade nach konkreten Paragraphen da gefragt haben, was ich, also die Grundlage von Beteiligung im SGB VIII ist natürlich der Paragraph Nummer 8. Da steht schon seit eh und je, also seit 1990 ganz viel zum Thema Beteiligung drin. Und dann gibt's noch was ich auch immer wieder in Projekten feststelle, was Kinder und Jugendliche oft nicht kennen, die irgendwie mit Jugendhilfe vertraut sind, und zwar ihr Recht, einen Beistand mitzunehmen bei allen Gesprächen mit dem Amt oder mit öffentlichen Stellen. Und das ist sowohl schon lange in Paragraph 13 SGB 10 ist auch gültig für Kinder und Jugendliche, als auch jetzt seit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz in Paragraph 10a drin. Und das gibt ihnen wirklich das Recht, irgendjemand zu diesen Gesprächen mitzunehmen, den sie als Vertrauensperson ansehen. Das kann ein Freund, eine Freundin, das kann eine Oma, das kann eine Vertrauenslehrkraft an der Schule sein, das kann eine Sozialarbeiterin sein. Also die dürfen dann immer sozusagen als zur Stärkung bei allen Gesprächen auch mit dem Jugendamt oder mit Pflegekinderdiensten mit dabei sein.
Ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Und bei uns in dem Workshop war ein Wunsch, dass das dann ein anderes Pflegekind ist, was mitgehen kann, was eine Idee hat sozusagen davon, wie das da auch in der Pflegefamilie funktioniert sozusagen, mit dem man sich eben gut versteht. Das fand ich total spannend, genau. Jetzt ist es ja so, dass Sie im Rahmen des Projektes bei dem Kompetenzzentrum Pflegekinder auch konkret mit Jugendlichen gearbeitet haben. Und vielleicht können Sie mal so ein paar Stimmen benennen. Was war denen wichtig in dem Zusammenhang?
Also wir haben ja so über mehrere Jahre Projekte durchgeführt mit kleinen Gruppen von Jugendlichen, die im Familienpflege noch waren, beziehungsweise gerade Care-Leaver waren, also gerade am Absprung. Und die haben anhand mehrerer Methoden so Forderungen entwickelt. Und zum Beispiel haben wir dann anhand von Ideensprints haben wir versucht zu erörtern, was wie ein ideales Hilfeplangespräch aussehen könnte. Und die haben daraus also einzelne Forderungen abgeleitet, und es waren so ganz praktische Forderungen, die eigentlich auch halbwegs leicht umzusetzen wären. Die gingen sowohl an, also es ging denen sowohl um die Haltung der Fachkräfte und der auch der Pflegeeltern, als auch um das Setting, auch um die Gesprächskultur. Also so ganz viele verschiedene Bereiche haben die abgedeckt, und die haben tatsächlich vom Kompetenzzentrum Pflegekinder aus an einer Fachtagung teilgenommen. Das war während Corona. Das heißt, es war online, diese Fachtagung. Und da waren über 120 Fachkräfte der Pflegehilfe anwesend. Und die haben dann diese Forderungen dann selbst vorgetragen.
Toll.
Und die können wir gerne jetzt einspielen, weil diese Fachtagung wurde aufgenommen. Und die Videos, es gibt auch ein Video dazu. Und es gibt auch weitere Videos, die im Projekt entstanden sind. Die können auch gegen eine geringe Gebühr auf der Webseite vom Kompetenzzentrum Pflegekinder angeboten werden, heruntergeladen werden.
Ja. Genau, ja, das haben wir gemacht. Wir haben uns das Paket runtergeladen, und genau, um da ja uns auch selber sozusagen nochmal zu sensibilisieren für das Thema.
Mein ideales Hilfeplangespräch. Zuallererst stört mich bisher, dass nur die Eltern eine Einladung zum Hilfeplangespräch bekommen. Und die Pflegekinder eigentlich mehr oder weniger einfach so vernachlässigt werden. Dann wünsche ich mir auf jeden Fall, dass vorab geklärt wird, wer überhaupt dabei sein wird, also wer anwesend ist und welche Rolle diese Personen dort haben. Und natürlich auch, dass man uns Bescheid gibt, wenn jemand absagt, weil er nicht kann, weil er krank ist, whatever.
Naja, Termine mit uns vorher aushandeln. Es geht darum, dass wir halt Termine erhalten, aber dass sie halt eigentlich nur die Eltern kommen und dass wir eigentlich davon nicht wirklich was mitbekommen, so sage ich mal. Wir wollen auch mal woanders hingehen, zum Beispiel in einen Tierpark, Eiscafé oder so, weil aus meiner Sicht und aus vielen anderen Sichten auch ist dieser Raum, finde ich, sehr geschmacklos und so, ist einfach schlicht und einfach nur weiße Wände, finde ich halt nicht sehr schön, und mal so eine Abwechslung ist schon mal schön. Man könnte zwischendurch auch mal vielleicht ein Billard- oder Kickertisch spielen, damit man halt, sag ich mal, damit die Kleineren, aber auch die Größeren mehr Spaß haben bei diesen Gesprächen und auch vielleicht auch besser dadurch die Fragen beantworten können.
Bei den Hilfeplangesprächen ist es oft so, dass immer nur Kaffee dasteht, und sehr viele Jugendliche trinken halt keinen Kaffee oder mögen es einfach nicht. Und da wäre es ganz schön, wenn man da vielleicht auch einfach mal Wasser, Saft, Schorle, was weiß ich, hingestellt bekommt. Vielleicht auch mal ein paar Snacks oder sowas, einfach um eine entspanntere Atmosphäre zu haben.
Der beste Weg, ein Gespräch anzufangen, ist nicht mit einem strengen Gesicht, sondern vielleicht mit einem Lächeln. Zudem wäre es schön, wenn es nicht gleich mit der Tagesordnung anfängt, sondern vielleicht auch mal mit dem Spruch, liegt jemand etwas am Herzen, möchtest du noch etwas vorher ansprechen, um dadurch auch etwas Lockerung zu schaffen.
Natürlich sollte sich der Vormund bei uns auch mal außerhalb von irgendwie Hilfeplangesprächen melden, weil ich finde, das ist ein bisschen wenig Kontakt mit ihm, wenn man den ein- oder zweimal im Jahr sieht oder hört. Und natürlich wollen wir auch auf das Hilfeplangespräch vorbereitet werden, ob vom Vormund, ob von den Eltern, ob von irgendwelchen anderen Jugendamtsmitarbeitern. Ich fände es halt einfach nett, wenn man uns darauf vorbereitet.
Klare und einfache Sprache verwenden. Damit ist gemeint, dass wir diese Fachbegriffe, die zum Teil auch manchmal verwendet werden, die finde ich, dass man die nicht so wirklich versteht und dass man halt einfach diese, sag ich mal, vereinfacht, also nicht diese bestimmten Fachbegriffe halt verwendet. Auch nachfragen zwischendurch, ob eine Person, ob es denen gut geht, ob es denen auch nicht zu persönlich wird oder so, ob sie auch alles verstanden haben und mitkommen. Und Info, dass wir einen Beistand mitnehmen dürfen. Damit ist gemeint, dass die Kinder beim Hilfeplangespräch sich zum Beispiel Freunde oder so auch mitnehmen dürfen. Also, dass ihr nichts dagegen habt und dass sie Menschen halt auch mitgehen kann und damit unterschiedliche Perspektiven erzählt werden können.
Wenn dieses Hilfeplangespräch ist, dann ist es meistens so, dass die Pflegeeltern und das Pflegekind auf der einen Seite vom Tisch sitzen und die Jugendamtsmitarbeiter oder wer auch immer noch da ist, sitzt auf der anderen Seite. Und das kommt dann immer wie so ein Verhör rüber, weil es ist einfach so ein kahler Raum, wie schon gesagt wurde. Und es ist einfach nicht so wirklich schön, da man fühlt sich nicht wirklich wohl. Und es kommt auch ganz oft rüber, dass man so als Ware abgehandelt wird, weil der Termin fängt an. Es geht direkt los mit dieser Tagesordnung. Der Termin ist vorbei. Man muss direkt gehen und hat nicht mal irgendwie Zeit, nochmal mit einem Jugendamtsmitarbeiter alleine zu reden oder halt, dass die Eltern und der Jugendamtsmitarbeiter mit einem zusammen das machen. Und das wäre einfach ganz schön, wenn man dafür Zeit hat und dass das nicht so rüberkommt, als wäre man so eine Ware, die übers Band läuft und dann kommt das Nächste.
Ich finde am schönsten, wenn man in Gespräche reingeht, auch mal ein Einzelgespräch vorher zu führen, das halt auf jeden Fall eine Art Lockerung in die Gespräche bringt. Außerdem denke ich, dass man viel besser Menschen sehen können, wie die ticken oder wie es gerade geht, durchspielen.
Natürlich wollen wir auch, dass die Jugendamtsmitarbeiter sich wirklich Zeit für uns nehmen, dass die auch zeigen, dass sie an uns interessiert sind und dass wir und die Jugendamtsmitarbeiter auch die gleiche Redezeit haben, weil ansonsten kommt es immer so rüber, als wären die irgendwie groß, hätten viel mehr Rechte und alles und wir würden nur so klein da sitzen und hätten einen ganz kurzen Redebeitrag. Und natürlich kann man uns auch direkt fragen und nicht so die Erwachsenen fragen, so ja, wie geht es denn Ihrem Pflegekind?
Nicht Erwachsene gegen Kinder. Damit ist gemeint, dass die Kinder eigentlich kaum Mitspracherecht haben und dass die Erwachsenen halt meistens alles so beschließen und das meiste Recht haben, um irgendetwas auszusagen oder so. Und uns nicht nur mit Vorwürfen konfrontieren. Damit ist gemeint auch, dass die Leute um uns herum nicht einfach so mit schlechten Vorwürfen oder irgendwelchen Sachen konfrontieren sollen.
Natürlich ist es wichtig, dass man eine Art feste Ablauf hat, aber gleichzeitig sollte man aber auch verschiedene Variationen reinbringen, wo auch von dem Kind vielleicht mal ein bisschen was kommt oder von dem Jugendlichen. Wichtig ist, dass man sich nicht immer um das Gleiche dreht, dass wenn jetzt ein Punkt keinen Fortschritt hat, dass man das auch mal stehen lässt und dadurch auch eher die Möglichkeit hat, andere Punkte anzusprechen. Genauso ist es wichtig, dass man, zwar natürlich ist die Vergangenheitsbewältigung wichtig, aber es ist genauso oder vielleicht sogar noch wichtiger, in die Zukunft zu schauen, was man erreichen möchte oder was man hofft zu schaffen.
Unsere Meinung wirklich ernst nehmen ist auch wichtig, weil oft kommt es so rüber, dass die Gegenüber einfach so zuhören, so nach dem Motto, ja, ich habe das gehört, aber wirklich interessiert tut's mich nicht. Da fühlt man sich halt so nicht so richtig gut verstanden. Und es gibt ja immer diese Protokolle, die am Ende erstellt werden. Und die werden meistens oder eigentlich immer nur an die Eltern geschickt, an die Pflegeeltern. Und da wäre es einfach super, super schön, wenn auch wir als Jugendliche diese Protokolle lesen dürfen. Und wenn es was gibt, was uns nicht so passt, dass wir das auch noch einwerfen können. Weil wenn da was drinsteht, was gar nicht so stimmt, wie wir das wirklich sagen, dann ist es halt einfach das Protokoll nicht richtig.
Ja, das war's. Wenn noch irgendjemand irgendwelche Rückfragen hat, kann er es natürlich auch gerne noch stellen.
Ja, was uns natürlich und ich glaube auch nicht nur die Fachkräfte, sondern auch die Pflegefamilien interessiert. Was gibt es denn aus Ihrer Sicht für Methoden der Beteiligung im Hilfeplan, die leicht umzusetzen sind? Also die sozusagen auch ein bisschen so, ja, das Auflockern, das ganze Geschehen, weil aus der Broschüre weiß ich eben, dass ja das für die Pflegekinder und auch aus der Erfahrung, die ich in der Praxis habe, eine unheimlich stressige, anstrengende, aufregende Situation ist, die eigentlich relativ unnatürlich vorkommt im Erleben der Kinder. Was gibt es für Methoden, die das vielleicht leichter überbrücken, die da ein bisschen Leichtigkeit reinbringen?
Also ich habe eine Lieblingsmethode, die ich allen Fachkräften und alle Pflegeeltern und allen Menschen überhaupt empfehle, die irgendwas mit Hilfeplanung zu tun haben, weil Genau, diese unnatürliche Situation, bei der Kinder an einem Tisch sitzen mit sehr vielen Erwachsenen, die eigentlich sozusagen in so einer unterlegenen Position sind, die müssen wir irgendwie ein bisschen aufbrechen versuchen. Und Sie haben es ja gerade sehr richtig gesagt, also es muss erstmal alles viel spielerischer passieren, ne? Also das wünschen sich die Kinder und Jugendlichen auch, dass da irgendwie auch Methoden eingebaut werden, die total spielerisch sind, oder dass man mal aufsteht und irgendeine Aufstellung macht oder auch irgendwelche Brettspiele benutzt als Gesprächsanregung. Geht ja auch. Und da gibt es eine Methode, die ich empfehle, die heißt subjektive Hilfeplan. Und die wäre aber im Vorfeld mit den Jugendlichen durchzuführen, und zwar zur Vorbereitung der Hilfekonferenz. Da geht eine Vertrauensperson von dem Kind oder dem Jugendlichen erstmal irgendwo hin, wo sie ein bisschen Ruhe haben und ein großes Flipchart haben, ein paar Stifte, und dann kann man die Person oder irgendein Symbol für diese Person erstmal in der Mitte des Flipcharts hinmalen, und dann geht es darum, verschiedene Themenfelder abzudecken, die was mit seinem Leben zu tun haben. Und das kann jetzt beispielhaft Körpergesundheit sein, Schule, Ausbildung, Betreuung begleiten, Wohnen, Kontakt mit den mit der Ursprungsfamilie, Freunde, Freizeit, Aktivitäten und so weiter. Dann geht man diese Bereiche durch und guckt, wie geht's denen in diesen Bereichen? Welche Probleme haben sie? Welche Wünsche haben sie? Welche Gefühle haben sie? Und malt dann weiterhin wie so ein wie heißt das, ein Mindmap, genau. Weiterhin so kleine Kästchen oder Kreise und füllt die aus mit verschiedenen, also es können Smileys sein, es können Wünsche sein, Forderungen sein. Und das alles quasi aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen. Und dann rollen die dieses Blatt ein und packen das unter ihrem Arm und nehmen das mit zum Hilfeplangespräch.
Ja, spannend.
Und da haben die schon mal so eine Sicherheit und haben schon Inhalte, die sie mitbringen. Und das ist dann nicht mehr so einfach, die zu ignorieren von den Erwachsenen aus oder einfach so über die Kinder hinweg zu reden. Und das packen die dann aus und können das bei Gelegenheit dann vorstellen oder als zur Beantwortung von Fragen heranziehen zum Beispiel.
Ja, eine schöne Methode, die ja auch sich sehr kreativ anhört und den Jugendlichen von daher oder den Kindern auch Gestaltungsmöglichkeit gibt.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder. Und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Genau, die Kinderrechtsbeauftragte in Hessen, die Frau Selleck, die ist gerade dabei, mit der Ombudsstelle in Hessen, einer Frau Frischmeier, glaube ich, heißt der Name, ein Kartenspiel zu entwickeln, was eben auch die Beteiligung unterstützen soll im Hilfeplangespräch. Das finde ich auch einen total spannenden Ansatz.
Genau, und da gibt es auch andere Kartenspiele, die man bestellen kann oder auch selber malen kann. Es gibt die Gefühlsmonster, die finde ich immer sehr schön. Also die sind schön bunt, die gibt es auch in DIN A4 oder ich glaube inzwischen auch in DIN A3. Die kann man im Raum hängen haben und einfach dann einsetzen, wenn sie gerade passen. Es gibt auch diese Gratiskarten, die man in Kneipen und so kriegt. Die hat eine Kollegin von mir gesammelt und da stehen immer irgendwelche Ausdrücke drauf, so boah oder Einspruch oder irgendwas. Ja. Und die liegen dann auf dem Tisch und dann kann jeder bei Gelegenheit eine greifen und so hochhalten, um irgendeine Stimmung auszudrücken.
Ja, die Hörerinnen können das jetzt nicht sehen. Sie haben ein breites Lachen auf dem Gesicht sozusagen und ich merke, wie sehr sie ja selber davon begeistert sind, also sich auch so was Kreatives zu überlegen.
Ja, spielerisch denken einfach. Und was auch ganz einfach einzusetzen oder umzusetzen ist, ist ein Stimmungsbarometer. Und das kann man zu eigentlich fast allen Fragen einsetzen. Und da gibt es einfach nur auf eine Wand im Raum gibt es ein Smiley, also ein Happy Smiley, und auf der anderen Seite gibt es ein Sad Smiley. Und dann, falls irgendeine Frage aufkommt, wie geht's euch mit der aktuellen Schulsituation, und dann können die Leute einfach mal aufstehen und sich im Raum bewegen, sich positionieren. Und das können dann alle, also sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder. Und dann hat man eine Gesprächsgrundlage, sag ich mal.
Ja, spannend, ja. Genau, und ich glaube, das ist ja gerade für auch jüngere Kinder, aber auch für Jugendliche in der Pubertät ganz wichtig, weil die oft ja für das, was sie beschäftigt, nicht unbedingt leicht Worte finden, sondern da ist ja so eine, wie soll ich sagen, wenn ich an meine Zeit denke, so eine innere Hemmschwelle, die es zu überwinden gilt. Und wenn ich da Bewegung reinbringe und quasi ein Bild entsteht, dann ist es auch leichter, was dazu zu sagen.
Ich empfehle auch Fachkräften immer, sich Visualisierungstechniken anzueignen, weil oft passiert das auch, also passiert ganz viel ohne Sprache, und einfach so, um Sachen zu verbildlichen oder verständlich zu machen, das ist auch eine sehr wichtige Eigenschaft, glaube ich.
Ja, spannend. Wie ist denn Ihre Erfahrung, wenn Sie dann diese Methoden vorstellen? Wie reagieren die Fachkräfte oder vielleicht auch Pflegefamilien darauf und auch die Kinder und Jugendlichen?
Ja, also es ist einfacher. Es macht das Sprechen einfacher. Und es gibt auch den Kindern ein Gefühl, erstens ernst genommen zu werden, weil sie ja, ohne sich jetzt komplett outen zu müssen, irgendwie Teil sind des Gesprächs oder des Spieles. Und es gibt ihnen auch die Möglichkeit, anders sich auszudrücken. Also vielleicht nicht in diese, also was bei allen Projekten immer als Beschwerde formuliert wurde von den Kindern und Jugendlichen, ist, dass die Erwachsenen immer so Psychologendeutsch reden. Und irgendwelche Fachbegriffe benutzen, die sie gar nicht verstehen oder mit denen sie nichts anfangen können. Und auch dieses Negative, also die immer die Defizite der Kinder hervorheben. Das ist auch so eine Eigenschaft, die Fachkräfte, glaube ich, auch gerne schnell, vielleicht auch nicht absichtlich an den Tag legen. Und das einfach aufzubrechen und Positives zu erwähnen und Spaß zu haben, auch während des Gesprächs, ist das ja nicht verboten.
Genau. Ja, da gibt es so eine tolle Szene in dem Paket vom Kompetenzzentrum Pflegekinder, ein Video, wo quasi die Betroffenen selber die einzelnen Rollen übernommen haben. Und wir haben das uns neulich angeguckt im Kollegenkreis und wir haben uns echt schlapp gelacht, aber wirklich erschütternd. Also wenn man das so gespiegelt kriegt von den Betroffenen selber, das fand ich sehr eindrücklich. Also wie toll die das gemacht haben. Ja, in dieser Szene.
Das heißt, dieses Video heißt ein Hilfeplan für Hör. Und das ist eigentlich ein umgekehrter Hilfeplan für Hör. Und da haben die Jugendlichen einen Erwachsenen eingeladen. Und dieser Erwachsene wusste beim Filmen gar nicht, welche Fragen kommen und so. Aber es sollte einfach nochmal das Gefühl so darstellen, wie Kinder und Jugendliche sich in so einem Hilfeplan-Gespräch fühlen. Und das ist wirklich sehr lustig anzuschauen, aber sehr ernst. Und die Fachkräfte bei dem Fachtag, die das gesehen haben, die haben auch gesagt, boah, jetzt fühlen wir uns gespiegelt und so kommt das also an. Und wir sind euch unendlich dankbar, dass ihr uns das einfach nochmal dieses Gefühl mitgegeben habt, wie ihr euch in so einem Hilfeplangespräch fühlt.
Ja, es ist ein toller Erfolg dann für die Jugendlichen gewesen, die da mitgearbeitet haben, dass sie genau so eine Reaktion bekommen haben. Sehr schön, ja. Genau, Sie hatten ja eingangs von diesem Spannungsfeld gesprochen zwischen den Kinderrechten und den Rechten sozusagen der Erwachsenen oder der Fachkräfte, nenne ich das jetzt mal. Was uns natürlich im Pflegekinderwesen unheimlich interessiert, wenn Sie noch mal was dazu sagen können, weil Sie das ja so durchdrungen haben, auch das Thema. Wo fängt denn die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien an und wo hört sie auch auf? Ich glaube, das scheint ja ein ganz wichtiger, zentraler Punkt zu sein, den sich auch gerade Pflegeeltern fragen und vielleicht auch die Kinder, weil auch die Kinder fragen sich ja, was kann ich sagen, ohne dass ich sozusagen mich im Sinne der Loyalität zu der Familie auch gefährde, sage ich mal. Ich will ja dazugehören, ich will ja Mitglied in der Familie sein.
Deshalb sind übrigens auch getrennte Gespräche sehr wichtig. Also ich bin für gemeinsame Gespräche, aber auch für getrennte Gespräche, damit dieser Druck gar nicht da ist, vor den Eltern oder den Pflegeeltern irgendwie da irgendwas sagen zu müssen oder nicht sagen zu müssen. Und aber zu Ihrer Frage, wo fängt Beteiligung an, wo hört sie auf? Ich finde, das ist eine Frage, die können alle stellen. Und zwar nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern wir wollen uns ja alle beteiligen. Und wenn es konkret um Kinder und Jugendliche geht, haben Erwachsene oft die Angst, dass wir die Machtverhältnisse umkehren und dass Kinder jetzt alles dürfen und dass wir jeden Wunsch erfüllen müssen von Kindern und Jugendlichen. Und da würde ich sagen, nein, Beteiligung ist kein Wunschkonzert. Das heißt, wir häscheln den Kindern und Jugendlichen nicht hinterher und machen alles, was sie sich wünschen. Aber wir nehmen die Wünsche ernst. Das ist was anderes. Das heißt auch nicht laissez-faire, also dass wir Erwachsenen die Kinder einfach machen lassen und wir gehen Kaffee trinken und wir haben gar keine Verantwortung mehr. Nee, das heißt es auch nicht. Und es heißt auch nicht, dass Erwachsene ihre Grenzen nicht zeigen dürfen. In Deutschland gibt es ja diese Riesendebatte um Grenzsetzung. Ja. Die finde ich sehr, sehr skurril teilweise, weil eigentlich ist es normal, dass jeder Mensch seine Grenzen setzt, ne? Und zeigt auch. Und deshalb ist es auch total wichtig, dass Kinder und Jugendliche von klein auf lernen, Stopp zu sagen oder mein Körper gehört mir. Da gibt es ja auch ganz viele Projekte und so. Und es geht ja vielmehr darum, wie Grenzen gezogen werden. Also zum Beispiel, ob die Autorität alleine bei einem Erwachsenen liegt oder ob es zum Beispiel ein gemeinsames Familienrat gibt. Und ich sage, wenn Grenzen gezogen werden, weil es wirklich notwendig ist aus irgendwelchen Schutzgründen für irgendjemanden, dann gibt es oder sollte es ein Recht auf Rechtfertigung geben. Das heißt, dass wir in der Pflicht sind, diese Grenzen so gut zu erklären, dass die Kinder und Jugendlichen es zumindest verstehen und dadurch auch die Chance sich erhöht, dass sie das auch akzeptieren.
Ja, es scheint ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Genau, aber Sie waren, glaube ich, mit Ihrem Gedanken noch.
Ja, ich habe so eine Definition von Beteiligung dann, die mit denen die meisten Leute auch was anfangen können. Und für mich ist Beteiligung ein Aushandlungsprozess, um herauszufinden, wie unterschiedliche Interessen auf gerechte Weise erfüllt werden können und welchen Anteil an Verantwortung jeder dem Alter nach zu tragen hat.
Spannend, so, ja. Ne?
Also es ist ein Prozess und Leute müssen zusammenkommen und kommunizieren und auch die Unterschiede, also die Machtunterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen oder auch zwischen Fachkräften und Nichtfachkräften wahrnehmen und die mitbedenken in diesen Entscheidungsprozessen.
Genau, Alter sagen Sie und gerade in der Kinder- und Jugendhilfe ist ja auch noch dieser Aspekt der Entwicklung, also weil oft sind Kinder ja älter und aber vom Entwicklungsstand muss man sozusagen anders auf sie zugehen.
Ja, ich bin ein bisschen skeptisch bei der ganzen Entwicklungspsychologie. Okay. Also es kommt immer auf das Verständnis an, ob man das wirklich in so Stufen sieht und ein Kind muss eine Stufe durchlaufen, um in die nächste Stufe zu gelangen und dann irgendwann ist das Kind ein vollständiger Erwachsener und bis dahin ist es nur so ein halbgarer Erwachsener. Ich finde, also es ist schon wichtig, irgendwie zu gucken, was Kinder und Jugendliche können und was sie verstehen. Aber das ist halt wirklich individuell verschieden und auch nicht so leicht, irgendwie so pauschal daraus Konsequenzen zu ziehen, weil oft unterschätzen wir Kinder und Jugendliche auch. Und es gibt Teile der modernen Entwicklungspsychologie, die das wirklich auch nochmal untersucht haben, wie sehr wir Kinder und Jugendliche unterschätzen. Ne, und wie sehr sie schon eigentlich von von Säuglingsalter auf mit ihrer Umwelt agieren und auch ihren Umwelt beeinflussen.
Das ist nochmal wichtig, dass sie daran erinnern. Also, dass man ja den Fokus dann legt auf die Stärken und auf das, was gelingt und da, wo Fortschritte passieren im Grunde. Und dadurch bekommt man ja auch selber eine andere Haltung quasi gegenüber dem Kind dann. Gibt es denn was aus Ihrer Erfahrung, was Sie sich von Pflegeeltern wünschen würden, was die Beteiligung angeht von den Pflegekindern und Jugendlichen?
Was Beteiligung angeht, einfach also ich habe auch ganz viel zum Thema Adultismus geschrieben. Das ist sozusagen das Machtverhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern und diesen erstmal wahrzunehmen. Und also das ist gar nichts Spezifisches auf Pflegeeltern, sondern auf allen Eltern und allen Erwachsenen in der Schule, sonst wo, dass dieses Machtverhältnis immer auch eine Rolle spielt. Und dass wir sie erkennen müssen, dass wir sie benennen müssen auch und einen halbwegs gerechten Umgang damit finden müssen. Und dafür muss man sich einfach selbst reflektieren die ganze Zeit. Und also ich auch, ich bin auch Vater und versuche mein Verhältnis zu meiner Tochter immer wieder in Frage zu stellen und wenn es irgendwie Streit gibt, zu gucken, okay, was war jetzt eigentlich mein Anteil daran? Und im schlimmsten Fall kann ich mich entschuldigen bei meiner Tochter, wenn ich erkenne, dass das irgendwie, dass ich auch meine Macht ausgenutzt habe oder so.
Ein wichtiger Punkt. Also diese Eigenreflexion, die versuchen wir ja auch durch die Beratung und Begleitung der Pflegefamilien sicherzustellen, aber auch durch Fortbildung im Grunde, die wir machen. Und auch unsere Pflegefamilien haben auch Supervisionen, wo sie das reflektieren können, nochmal in einem ganz geschützten Rahmen. Glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dieses Machtverhältnis, was ja oft, schwer ins Bewusstsein zu kriegen ist, sag ich mal, gell? Weil ich mich ja selber als Erwachsener anders erlebe. Und wir haben zum Beispiel neulich, das mag ich gern mal erzählen, um auch quasi Pflegeeltern da nochmal auch für zu sensibilisieren. Wir haben neulich einen Brief bekommen von einer heute erwachsenen Pflegekind, die quasi geschildert hat, was sie in der Pflegefamilie erlebt hat. Und das waren jetzt keine, wie soll ich sagen, es war keine Gewalt oder so etwas, sondern das war im Erleben des Kindes aus der damaligen Perspektive, also die ist heute Ärztin, dieses Pflegekind, und hat es eben entsprechend reflektieren können. Und die hat quasi Beispiele genannt, die wahrscheinlich die Familie gar nicht als ein Problem für sich auf dem Tablett hatte, was sie als sozusagen ihr gegenüber als machtvoll erlebt hat und nicht als beteiligend. Und das fand ich so eindrücklich. Da haben wir lange im Team drüber gesprochen, wie fein die Wahrnehmung auch von Kindern eben dazu ist. Wann wird ein Machtverhältnis empfunden und welche Auswirkungen hat es auch? Und das hat bei diesem Kind dazu geführt, dass sie quasi an sich selbst gezweifelt hatte. Also sie hat das Gefühl gehabt, sie ist richtig mit dem, was sie wahrnimmt. Und das ist ja auch eine intelligente Frau, sozusagen ein intelligentes Kind damals schon gewesen. Und hat dann quasi durch das Feedback der Erwachsenen den Eindruck gehabt, sie ist mit ihrer Wahrnehmung nicht richtig. Und das hat so eine lange Wirkung bei ihr gehabt. Das fand ich sehr interessant.
Das ist tatsächlich, worüber wir auch einiges geschrieben haben in unserem Buch zum Thema Adultismus und dass die Kinder auch verstummen und auch diese Desinteresse an Sachen, das ist vielleicht auch eine Folge von Adultismus, wenn die ganzen PolitikerInnen sich darüber beschweren, dass die Jugend so politikverdrossen ist. Ne? Also es ist auch wirklich kein Wunder, weil die ganzen politischen Verfahren überhaupt nicht kindgerecht sind und überhaupt nicht deren Perspektive mitbedenken und von Wahlen, also ab wie vielen Jahren man wählen darf, gar nicht zu reden. So.
Genau, ja. Sie haben gerade die Politik angesprochen. Gibt es in Richtung Beteiligung nochmal auch einen Wunsch an die Politik? Wir haben ja vorhin auch gesprochen über die Frage Grundgesetz.
Genau, also Grundgesetz ist nur ein Aspekt, würde ich sagen. Ich glaube, Kinder müssen allgemein in der Politik ernster genommen werden. Das sieht man ja auch durch diese ganze Klima, Schutzbewegung, dass einfach deren Forderungen also nicht ernst genommen werden. Das sind Sachen, die Kinder viel mehr betreffen werden als ältere Menschen, weil sie einfach länger auf diese Welt verbringen werden. Mhm. Und auch wenn diese Pariser Abkommen, die eigentlich verpflichtend sind, unterschrieben wurden, werden die nicht umgesetzt von der mhm. Politik. Das heißt, ernst nehmen, Kinder haben zurzeit keine Lobby. Das hat auch was mit dem mit dem Alter der Gesellschaft zu tun, ne? Dass wir mhm. auch immer älter werden in Deutschland ja. und einfach weniger Kinder nachkommen. Das verschiebt auch die Machtverhältnisse. Und es gibt, ich kann ich vielleicht kurz erwähnen, von Nathalie Klüwe ein Buch, das gerade rausgekommen ist. Das heißt Deutschland, ein kinderfeindliches Land, worunter Familien leiden und was sich ändern muss. Und das kann man bei der Bundeszentrale für politische Bildung für 4 Euro bestellen. Und da stehen so ganz viele Aspekte drin, mhm. was sich eigentlich verändern muss, um wieder eine kindgerechte Gesellschaft aufzubauen. Und das hat man, glaube ich, auch während Corona gesehen ganz gut, wie die Familien gelitten mhm. hatten. Und auch die Kinder und Jugendlichen, da gibt es ganz viele Untersuchungen inzwischen, dass die Anzahl an psychischen Erkrankungen total mhm. gestiegen ist unter Kindern und Jugendlichen während der Corona-Zeit. Und das hat ja eigentlich nur das an die Oberfläche gespült, was ja. vorher schon da war, aber dann quasi irgendwann mal thematisiert wurde, weil das einfach mhm. so viele betroffen haben. Und vielleicht als letzter Wunsch, 100 Milliarden Sondervermögen für ja. Care-Berufe und ja. für Kinder und Jugendliche. Mhm. Nicht nur für die Bundeswehr.
Ja, ja, spannend. Ja, finde ich ganz wichtig. Ich finde nochmal auch so wichtig, dass Sie sagen, dass ja die Zunahme von psychischen Erkrankungen nicht nur quasi die Kinder in der Kinder- und Jugendhilfe betrifft oder in Pflegefamilien, mhm. sondern dass es da ja auch quasi ganz normale Familien in Anführungsstrichen sind da einfach unter Druck gekommen. Und daran mhm. wird nochmal deutlich, was Sie sagen oder auch das, was die Kollegin in der Veröffentlichung, die Sie gerade genannt haben, wahrscheinlich auch dann beschreibt und aufzählt, dass das ein wirklich gesellschaftliches Problem ist und nicht nur ein Problem der Kinder- und Jugendhilfe.
Mhm. Ja, ja, genau.
Ja. Genau. Und meine Abschlussfrage ist, was wünschen Sie denn vor dem Hintergrund auch Ihrer Profession als Kinderrechtsexperte, sage ich mal, was würden Sie Pflegeeltern gern mit auf den Weg geben, so zur Ermutigung? Hm.
Also ich habe tatsächlich Ihren letzten Podcast mit Andrea Dittmann gestern nochmal kurz mhm. reingehört und da haben Sie, glaube ich, ganz am Ende gesagt, Pflegeeltern haben oft den politischen oder missionarischen Anspruch, die Bedingungen für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft zu verbessern. Mhm. Und deshalb werden sie zu Pflegeeltern, ne? mhm. oder melden sich dafür. Und da kann ich, dem kann ich nur zustimmen und sagen, also wenn ihr euch als oder wenn sie sich als KämpferInnen für eine gerechtere Welt mhm. auffassen, dann ist das eigentlich eine super Grundlage, weil da gibt es auch an der Alice-Salomon-Hochschule unter anderem einen ganzen Studiengang, die heißt Sozialarbeit als Menschenrechtsprofession. Mhm. Und da würde ich sagen, vielleicht kann man das übertragen auf Pflegeeltern, also Pflegeeltern als Förderinnen und Förderer. Und natürlich werden das nicht alle sein, aber ich denke, mit so einer Einstellung, wenn man so rangeht, dann kann man auch die Rechte der Kinder und Jugendlichen sehr im Blick haben.
Herr Miet, ich sag herzlichen Dank. Also ich will nochmal sagen, wie sehr ich spüre, die Hörerinnen können Sie ja nicht sehen, hatte ich vorhin schon gesagt, wie sehr Sie identifiziert sind mit dem Thema und wie viel, wie soll ich sagen, Herzblut und Freude Sie daran haben. Das ist wirklich wahrzunehmen und zu spüren, das ist sehr schön. Herzlichen Dank, dass Sie bei unserem Podcast mitgemacht haben.
Ja, danke schön für die Einladung.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.